du glaubst, du weißt alles, du kannst alles. Was aber fehlt als junger Manager, ist das Erfahrungswissen. Und dieses Erfahrungswissen kannst du nicht lernen oder antrainieren. Dieses Erfahrungswissen kommt erst wirklich mit der Zeit der Führung.
Heute darf ich zu Gast sein bei Wolfgang Mayer, Geschäftsführer von Wacker Dream International, der Kornspitz Company. Ein oberösterreichisches Familienunternehmen mit globaler Reichweite.
Jetzt bei Mittelstands Champions. Ein Podcast von Business Gladiators. Ich bin Gregor Köstler. Los geht's.
Hallo lieber Wolfgang. Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Im wunderschönen St. Florian, ein Heimatort. Große Freude, große Ehre. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, herzlich willkommen in Asten. Es ist ja Wacker Dream in Asten bei St. Florian. Da ist auch das Paneum beheimatet.
Schon mein erster Paar.
Nein, das ist ja ganz witzig, weil die Gemeindegrenze verläuft ja atypisch. Man würde ja meinen, die Autobahn trennt die beiden Gemeinden. Aber es ist genau das Gegenteil. Die Autobahn trennt sie nicht, sondern die Autobahn fährt eigentlich durch beide Gemeinden durch.
Ach, witzig, das habe ich gar nicht gewusst. Mhm. Danke, dass ich da sein darf. Steigen wir gleich direkt rein. Wie bist du in deine Rolle gekommen? Wie bist du Geschäftsführer geworden? Was war da dein Antrieb?
Jetzt muss ich vorausschicken, ich bin schon seit fast 17 Jahren im Unternehmen. Ich habe begonnen eigentlich auch durch Zufall. Es war eine persönliche Bekanntschaft mit dem Geschäftsführer Harald Deller und dem Eigentümer Peter Augendoppler, wo wir gemeinsam Projekte umgesetzt haben. Und irgendwann ist die Zeit gekommen, wo dann beide gesagt haben, dann wäre es nicht auch gut, wenn du bei uns direkt ins Unternehmen kommst, nicht von außen arbeitest, sondern direkt kommst. Und bin dann eingestiegen als Verantwortlicher für die PR und das Marketing international. Das hat sich dann so über die Jahre ergeben, wurde dann in die Geschäftsleitung berufen, dann zum Prokuristen ernannt. Und seit 1. Jänner darf ich gemeinsam mit meinen beiden Kollegen Harald Dell und Martin Mayer Geschäftsführer der Buckling International, die Kornspitz Company sein.
Also das heißt, es war jetzt nicht so ein klarer Plan, sondern irgendwie eine natürliche Entwicklung?
Ich glaube, Karriere kann man nicht planen, Karriere kann man anstreben, man kann fleißig sein, man kann viel leisten und dann ergeben sich diese Dinge von selbst. Mein Ziel war nie, Geschäftsführer zu werden, aber ich war meiner persönlichen Einschätzung nach immer fleißig, habe auch viel gearbeitet und vielleicht ist das auch der Lohn, der indirekt zurückkommt, wenn man ihn gar nicht anstrebt.
Was begeistert dich denn an deiner Rolle?
Es ist das Gestalten, das Selbstentscheiden, die Verantwortung, aber auch ein wenig seinen eigenen Stil irgendwie reinzubringen. Und im Unternehmen, ich kenne ja wirklich jede Ecke im Unternehmen, ist es auch vielleicht schön, wenn man dann auch Kolleginnen und Kollegen hat, die dann mit einem mitgehen, die mit einem mitwachsen. Und dann ist es schön, wenn man dann quasi als ganze Firma immer eine Stufe steigt, eine Stufe mehr gestalten kann oder ein Level erreicht, wo man sagen kann, das haben wir gemeinsam geschafft oder das habe ich geschafft oder das habe ich mitentschieden oder mitgestaltet.
Du bist ja, wie du gesagt hast, schon viele Jahre im Unternehmen tätig. Welche Momente haben denn dich oder auch euer Unternehmen besonders geprägt?
Ja, was wirklich prägend war, das war die Corona-Zeit, das war natürlich für das Unternehmen eine große Herausforderung. Wir arbeiten ja in über 120 Ländern der Welt und haben viele internationale Tochterunternehmen auf der ganzen Welt verteilt und zu sehen, wie einzelne Regionen in der Welt umgehen mit diesem Coronavirus oder mit der Pandemie. Und dann auch, welche Lösungsansätze manche Länder verfolgt haben und wir trotzdem aus Asten heraus als systemkritische Infrastruktur auch aufpassen mussten, wie wir was gestalten, wie wir was entscheiden und welche Verantwortung wir tragen. Das war sehr, sehr spannend, sehr, sehr intensiv auch. Wir waren in der Corona-Zeit jeden Tag im Büro, natürlich mit den Regeln, die einzuhalten waren. Auch das war nicht einfach mit Maske und nur mit quasi über digitale Medien sich auszutauschen. Das war eine Herausforderung, aber wir haben es geschafft und ich bin heute stolz darauf, dass wir keinen auf die Straße setzen mussten. Wir konnten wirklich der gesamte Mannschaft die Sicherheit geben. Das haben wir auch vor Corona, also bei der Pandemie sofort gesagt, wir werden wegen der Pandemie keinen Arbeitsplatz verlieren oder Mitarbeiter freistellen. Und das haben wir geschafft und das war die herausforderndste Zeit eigentlich in meiner ganzen bisherigen Tätigkeit für ein Unternehmen.
Klingt schon nach einer sehr, sehr kritischen Zeit auch. Würdest du, wenn du zurückblickst, auch schauen, dass ich die im Nachhinein weitergebracht habe, weil ihr viele Dinge vielleicht auch optimieren konntet in dieser Zeit?
Ja, optimieren hat gelernt, was jeder imstande ist zu leisten. Es war eine große psychologische Belastung auch. Man hat ja keinen persönlichen Kontakt gehabt. Wir sind ein sehr amikales Unternehmen, wo man sich wirklich jeden Morgen trifft, einen Kornspitz miteinander isst und sagt, du pass auf, wie machen wir das? Hast du das Problem schon gehört? Wie können wir das lösen? Wie gehen wir da weiter? Oder was können wir Neues planen? Und das besprechen wir jeden Morgen. Plötzlich kommt die Pandemie und du darfst nicht einmal deinen Kollegen, mit dem du seit 15 Jahren quasi Tür an Tür mehr Zeit teilst als eigentlich mit deiner Familie, darfst du nicht mehr sehen oder darfst nicht mehr direkt sprechen. Das war eine psychologische Herausforderung für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, aber auch für uns, weil dieses Persönliche einfach gefehlt hat. Und Bäckerei ist Tradition und Bäckerei ist halt auch viel Gesellschaft und Lebendigkeit. Und wenn das plötzlich fehlt und du nicht weißt, wie geht's denn wirklich unseren Mitarbeitern in China, was ist denn dort los? Man hört ja die Meldungen in den Medien. Die Türen wurden zugeschweißt, die Fenster wurden zugeschweißt von einer Minute auf die andere. Und wir hatten das Glück, dass ein Mitarbeiter von uns in einem relativ kleinen Wohnhaus gewohnt hat. Da waren nur 40 Parteien in diesem Haus und das ist für China ein kleineres Haus. Und dort war es wirklich so, dass die Behörden gekommen sind und wirklich die Türen verschweißt haben und die Fenster verschweißt haben von einer Minute auf die andere. Wenn du dort mit der Familie nicht drinnen warst, weil irgendwer von der Familie draußen konnte nicht mehr rein. Also das war rigoros dort. Und das mitzuverfolgen war auch eine Belastung fürs Unternehmen, weil du die Mitarbeiter ja auch gut kennst, auch wenn sie in Übersee sind oder weit entfernt sind. Und dann sich darum zu kümmern, dass es dem auch gut geht, das war sicher herausfordernd.
Gab es in der Vergangenheit auch mal Fehler, die du gemacht hast, die dann aber im Nachhinein sich als sehr lehrreich erwiesen haben?
Also ich habe einige Fehlentscheidungen getroffen in meiner beruflichen Tätigkeit. Und als junger Manager, jetzt bin ich ja schon ein älterer Manager, als junger Manager willst du dir Fehler nicht eingestehen. Du glaubst, du weißt alles, du kannst alles. Was aber fehlt als junger Manager, ist das Erfahrungswissen. Und dieses Erfahrungswissen kannst du nicht lernen oder antrainieren. Dieses Erfahrungswissen kommt erst wirklich mit der Zeit der Führung oder kommt erst mit der Zeit, wo du wirklich längere Zeit etwas ausgeübt hast. Und diese Fehlentscheidungen, wenn ich heute Fehlentscheidungen treffe, habe ich kein Problem damit, sie nochmal zu diskutieren und zurückzunehmen. Früher hätte ich gesagt, nein, ich habe richtig entschieden und das ist halt so und ihr habt die Fehler gemacht, heute ist das anders.
Du hast jetzt Führung schon kurz angesprochen. Hat sich dein Führungsstil über die Zeit verändert und wie führst du vielleicht heute?
Ja, hat sich verändert. Ich bin ruhiger geworden, gelassener. Dringende Dinge können auch mit entsprechender Zeit diskutiert werden. Und manche Dinge werden vielleicht aus kleinerer Situation oder kleinerer Sichtweise plötzlich zu großen Problemen. Das muss man dann bewerten und quantifizieren. Und dann wird es auch wieder realistischer, sage ich einmal. Und wie gesagt, dringende Dinge brauchen auch Zeit zu entscheiden und dringende Dinge können sicher nicht in kurzer Zeit entschieden werden.
Welche Haltung lebst du vor als Führungskraft? Welche Rolle spielt da vielleicht auch Vertrauen bei dir oder bei euch in der Firma?
Also bei mir und meinem Team ist Vertrauen und Loyalität sicher eine oder sind die zwei größten Grundsätze, die wir auch gemeinsam leben. Gepaart noch mit der Ehrlichkeit, mit dem ehrlichen Umgang miteinander. Im Team ist es so, wenn wir als Team nicht loyal zueinander sind, dann haben wir ein Problem, weil wir als gemeinsames, starkes Team auftreten müssen, auch im Unternehmen. Und das zweite Thema ist natürlich, dass wenn wir keinen ehrlichen Umgang miteinander pflegen, dann wächst das, wird das immer größer und dieses größer werdende Konstrukt von Nicht-Ehrlichkeit wird dann irgendwann zum Problem und diesen Berg, den wir dann vorher schieben müssen, den wollen wir gar nicht erst haben und deswegen ist Ehrlichkeit, Loyalität und einfach ein guter Umgang miteinander, das ist die oberste oder das Vertrauen und Respekt sind die obersten Prämissen, die wir haben in unserer oder ich mit meinem Team.
Wie gehst du voran, wenn es mal hart auf hart kommt, wenn harte Zeiten ins Haus brechen?
Na Gott sei Dank sind noch nicht wirklich harte Zeiten ins Haus gebrochen. Gegessen wird immer und den Kornspitz als knusprigster Botschafter Österreichs, das ist einer, den wird es immer geben. Aber natürlich kämpfen wir auch mit Rohstoffverfügbarkeit, mit Rohstoffpreisen. Wir haben natürlich auch Mitbewerber, gegen die wir uns durchsetzen wollen. Aber wenn es hart auf hart geht oder wenn es viel zu arbeiten ist, sage ich es mal so, oder wenn einer vorangehen muss und den Weg zeigen muss, dann bin ich der Erste, der geht und versuche meine Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, mitzuziehen. Das ist nicht immer ganz einfach, weil andere auch vielleicht nicht die gleichen Prioritäten haben wie ich. Meine Priorität gilt dem Unternehmen und meine Priorität gilt auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da muss man nicht mit einer klaren Strategie und einem klaren Weg vorangehen.
Was macht euer Miteinander im Team aus? Wie feiert ihr auch Erfolge im Team, als Team?
Also gefeiert wird oft in kleineren Gruppen. Wir haben keine große Teamfeier oder keine großen Abteilungsfeiern. Ich habe mehrere Abteilungen, da würden wir aus dem Feiern nicht herauskommen. Aber wir haben einmal im Jahr die große Weihnachtsfeier, wo wir alle zusammen sind. Da kann es auch schon mal länger werden. Und dann ist es ja so, dass wir auch viel unterwegs sind, nicht immer alle da sind. Und wir konzentrieren uns auf die Weihnachtsfeier, da wird gefeiert und ab und an gibt es dann im privaten Kreis ein paar kleinere Runden, wo man sich trifft und dann auch zusammensitzt und gemütlich die Erfolge feiert und bespricht.
Gibt es gemeinsame Aktivitäten, wo du weißt, dass vielleicht euer Team, vielleicht auch nicht das ganze Team, dass die Unternehmen immer gemeinsam was machen?
Ja, wir haben in der Firma an sich viele Betätigungsmöglichkeiten, wo man als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei sein kann. Wir haben eine Bergsteigergruppe, wir haben Laufgruppen, wir haben Skifahrgruppen, wir haben Langlaufgruppen. Also wir haben sehr, sehr viel im Sport. Der Kornspitz ist ja auch Sportbotschafter, wenn man so will, oder wir sind stark im Sport engagiert. Da bildet sich viel heraus und da treffen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon untereinander, auch einmal am Wochenende oder zum Laufen oder beim Linz-Marathon oder beim Business Run oder solche Dinge oder beim Langlauftreff. Also da haben wir schon sehr viele Möglichkeiten geschaffen, auch für die Mitarbeiter.
Wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, würde ich gerne fragen, welche Werte hast denn du, die du lebst, die dich vielleicht schon von Kindheit an geprägt haben, die du auch von deinen Eltern mitbekommen hast?
Also der größte Wert ist sicher Loyalität. Wenn man nicht loyal erstens zu sich selbst ist oder auch zum Unternehmen, dann kann es nicht vorangehen. Das ist ein Wert, den ich mitgebracht habe, sicher, aber auch der immer stärker geworden ist in den letzten Jahren. Und ein Wert, weiß nicht, ob man das wirklich als Wert bezeichnen kann, aber dieser Fleiß, dieser Leistungsdrang, etwas zu leisten, um eben besser zu sein als andere, ist wahrscheinlich kein Wert, aber eine Einstellung, die man mitbringt. Und die habe ich sicher vom Elternhaus schon bekommen, weil es eben auch so war, dass ich von dort auch angeerkannt habe, wenn ich besser sein möchte oder mehr erreichen will wie andere, muss ich mehr leisten als andere. Und das ist etwas, was eine Einstellung wahrscheinlich ist, vielleicht kein Wert, aber Loyalität oder Respekt oder diese faire Behandlung von jeder Person, egal auf welcher Augenhöhe man miteinander spricht, sind sicher Werte, die ich mitbekommen habe, auch von zu Hause.
Du hast mir jetzt eigentlich den perfekten Übergang gelegt, weil meine nächste Frage ist, was bedeutet Zusammenarbeit auf Augenhöhe für dich?
Es ist jedes kleine Rädchen in einem Unternehmen wichtig. Und viele Dinge, die sehr klein sind, sieht man oft nicht, aber sind wichtig. Und die kleinen Dinge sieht man erst, wenn sie nicht mehr gemacht werden. Und das größte Problem ist oft, dass vor allem auch jüngere Kolleginnen und Kollegen, und ich erlebe das auch von anderen Firmen oft, dass da die Wertschätzung beispielsweise einer Reinigungskraft völlig fehlt. Nur die ist extrem wichtig. Weil wenn mein Arbeitsplatz nächsten Tag nicht sauber aussieht oder nicht gepflegt ist, dann kann ich auch nicht arbeiten, wenn das Altpapier nicht rausgetragen wurde oder wenn die Kaffeehäfer nicht gewaschen wird. Ich brauche Kaffee in der Früh und meine Kaffeehäfer sind immer sauber. Und wenn das nicht mehr tut, dann fällt es plötzlich auf. Und das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, die durchgeführt wird. Aber wenn dieses kleine Element fehlt in meinem beruflichen Leben, dann habe ich ein Problem, nämlich mit mir selbst. Wenn ich keinen Espresso morgen habe, bin ich grantig.
Ja, und ich glaube, diese Wertschätzung ist einfach, was ein gutes und schönes Miteinander auch ausmacht.
Ich glaube schon, ja. Und die Wertschätzung geht dann bis nach oben. Wir haben einen kollegialen Führungsstil im Unternehmen. Wenn jemand Fehler macht, dann muss man das auch besprechen. Es macht ja meistens niemand einen Fehler absichtlich oder sagt, ich will unbedingt jetzt absichtlich Fehler machen. Das ist ja eigentlich nie der Fall. Man muss es kollegial besprechen, man muss es wertschätzend besprechen, weil nur dann habe ich auch die Sicherheit, dass der Kollege oder die Kollegin wiederkommt und sagt, du pass auf, mir ist etwas passiert, wie lösen wir das jetzt gemeinsam, kannst du mir bitte helfen? Wenn da dann die Wertschätzung nicht da ist, zu sagen, du hast deine Arbeit super gemacht, da ist jetzt was passiert, das müssen wir jetzt gemeinsam lösen. Wenn das fehlt, dann wird der Mitarbeiter vielleicht auch nicht mehr kommen, vielleicht Fehler passieren, die ich nicht mehr bemerke und dann geht es den Bach runter.
Sprechen wir als nächstes über aktuelle Herausforderungen. Gibt es irgendwas, wo das sprichwörtliche Schuh drückt?
Ja, der Schuh drückt bei uns nicht. Wir haben natürlich Themen mit unseren Kunden, der Bäckereibranche. Das ist jetzt nicht eine Branche, die es unglaublich gut geht. Da gibt es Nachfolgeprobleme, da gibt es Nachwuchsprobleme, da gibt es natürlich Rahmenbedingungen, die nicht ideal sind, Energiekosten. Da gibt es auch Themen mit der Betriebsanlagengenehmigungen und weil es immer schwieriger wird, auch Bäckerei ist ein alteingesessenes Gewerbe, die sind halt auch manchmal in älteren Gebäuden drinnen, da muss man schauen, dass die auch drinnen bleiben können, wenn sie einen jungen Nachfolger haben und nicht umgebaut wird in einem denkmalgeschützten Unternehmen, weil dann gibt es die Bäckerei einfach nicht mehr. Das sind Rahmenbedingungen, die unsere Kunden belasten, damit belasten sie auch uns und dann haben wir natürlich als Unternehmen die ganz normalen Probleme, Rahmenbedingungen, seien es jetzt diese unsichere Politik, wenn man jetzt USA hernimmt mit Zoll oder nicht Zoll oder Zoll auf 50% erhöht oder was auch immer, das drückt natürlich auch die Kaufkraft, die Unsicherheit der Konsumenten. Und wenn die Konsumenten unsicher sind, dann kaufen sie halt einmal keine Mehlspeise mehr für die Oma oder bringen nichts mehr mit ins Büro für die Kolleginnen und Kollegen. Und das ist etwas, wo wir auch kämpfen wollen. Das stemmen wir uns aber auch dagegen und wollen konstruktiv mitarbeiten, dass sich das ändert. Und natürlich brauchen wir auch gute Mitarbeiter, suchen wir weltweit immer wieder Leute, die unsere Philosophie mittragen, die die Entscheidungswege eines Familienunternehmens, und wir entscheiden halt in Generationen und nicht auf die Dauer von Managementverträgen, dass das halt mitgelebt wird und mitgetragen wird. Aber ich glaube, wir sind bis dato sehr, sehr gut aufgestellt.
Du hast vorhin schon viel über die Herausforderungen auch in der Corona-Zeit gesprochen. Ich würde gerne noch ein bisschen darauf eingehen, was Herausforderungen auch für Entscheidungen letztendlich mitbringen, mutige Entscheidungen wahrscheinlich auch erfordern. Gibt es Entscheidungen aus der Vergangenheit, wo du sagst, ja, die waren mutig, haben sich aber auch gelohnt?
Wir haben ja diese Konfliktsituation zum Beispiel mit Ukraine und Russland auch gesehen. Wir haben in der Nacht, als das passiert ist, entschieden, wir holen alle Mitarbeiter raus. Wir haben unsere ukrainischen Mitarbeiter dort rausgeholt, haben gesagt, pass auf, egal was jetzt in dem Moment mit der Firma passiert, weil wir haben ja auf den Videokameras noch die hereinfahrenden Panzer gesehen und wir haben auch noch gesehen auf der Überwachungskamera, wie geschossen wurde, und wussten dann nicht, steht das Unternehmen noch, steht das Gebäude noch, was ist mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir nicht erreichen konnten, passiert. Aber wir haben in der Nacht entschieden, pass auf, wir holen alle raus, schauen, dass denen und ihren Familien nichts passiert, haben die auch einquartiert, untergebracht bei uns, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den anderen Ländern, haben geschaut, dass nichts passiert. Und alle sind jetzt wieder zurück, alle arbeiten wieder. Und das ist die Bestätigung, dass es gut war, denen Sicherheit zu geben. Wir haben denen natürlich auch geholfen mit allem, was notwendig war. Und gaben denen in dieser Zeit Hilfe und Unterstützung, die sie brauchen. Die hatten dann den Mut, wieder zurückzukehren. Und das Unternehmen steht jetzt besser da als vorher.
Gab es Entscheidungen, die du heute anders treffen würdest?
Ich denke, es gibt einige Entscheidungen, die ich heute anders treffen würde, auch aus dem Hintergrund heraus, dass das Erfahrungswissen ein anderes ist. Alle Entscheidungen, die man trifft, haben eine Auswirkung, und die Auswirkung ist die dann, die man dann wieder neuerlich bearbeiten muss. In der Corona-Zeit gab es sicher Entscheidungen, wo ich mir gedacht habe, na, das kann jetzt vielleicht nicht richtig sein, aber hat sich letztlich herausgestellt, dass es nicht falsch war. Man hätte es vielleicht besser machen können, aber es war grundsätzlich nicht falsch. Aber ich würde heute andere Entscheidungen treffen.
Wenn ich einmal den Finger in die Wunde legen darf, hat's mal oder wann hat's auch mal richtig wehgetan? Und eigentlich, was ich viel spannenderer finde, die Frage, was du daraus mitgenommen hast oder was du daraus gelernt hast.
Ja, sich selbst einzustehen, dass man Fehler gemacht hat, ist nicht einfach. Ich werde jetzt kein konkretes Beispiel nehmen, aber wenn man weiß, dass man einen Fehler gemacht hat, ist das Beste, sich, wenn es notwendig ist, zu entschuldigen, bei denen, denen man vielleicht eine falsche Entscheidung oder einen falschen Eindruck vermittelt hat, und dann einfach schauen, dass man es korrigieren kann. Das tut manchmal weh, das ist eine Wunde, die klafft, und wenn dann jetzt auch noch jemand kommt und Salz hineinstreut, dann wird es noch schlimmer, aber da muss man durchgehen, und das ist auch, oder das ist das Learning oder das ist das Erfahrungswissen, das man dann ansammelt, um solche Fehlentscheidungen einfach nicht mehr zu treffen.
Sprechen wir ein bisschen noch über die Zukunft. Welche Themen beschäftigen dich denn mit Blick auf die Zukunft besonders? Und meine zweite Frage, was brauchen denn echte Unternehmer oder Entscheider, Entscheiderinnen in Österreich heute wirklich, um erfolgreich zu sein?
Also zum Ersten, wie blicken wir in die Zukunft? Ich sage sehr, sehr positiv. Wir wollen uns vergrößern, wir wollen uns verbessern, wir wollen noch weiter wachsen. Was es braucht und was die Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen, ist, glaube ich, Sicherheit, nämlich von den Rahmenbedingungen her. Wenn es alle paar Jahre heißt, okay, Gesetze werden kommen, werden wieder zurückgenommen, kommen, werden wieder zurückgenommen, werden aufgeweicht, dann ist das schwierig für ein langfristiges Unternehmertum. Und das Wichtigste, was Unternehmer jetzt brauchen, und man muss ja wissen, Familienbetriebe sind der Backbone der österreichischen Wirtschaft. Wir haben unglaublich viele Familienbetriebe, auch große internationale Familienbetriebe, die über Generationen entscheiden. Und wenn es dann von den Rahmenbedingungen her alle 3-4 Jahre sich komplett verändert oder man nicht weiß, was passiert, und dann auch nicht das Gefühl hat, dass da Ratschläge mitgenommen werden, dann wird es schwierig für die Unternehmerinnen und Unternehmer, Entscheidungen zu treffen. Und es braucht einfach diese sicheren Rahmenbedingungen. Da sind wir auch dabei, dass wir das entsprechend artikulieren. Und wenn das gegeben ist, dann ist Österreich ein großartiger Standort für Unternehmensgründungen, für Unternehmerinnen und Unternehmen, langfristig hier wirklich gutes Business und gut zu wirtschaften.
Sprechen wir zum Abschluss noch über ein paar persönliche Fragen. Worauf bist du denn heute besonders stolz?
Von der Persönlichkeit her, was nichts mit dem beruflichen Leben hat, auf meine Töchter. Die Große hat diese Woche die Matura gemacht und geschafft. Das macht mich sehr, sehr stolz. Die kleinere Tochter oder die jüngere Tochter ist auch sehr erfolgreich, gehen beide einen guten Weg. Ich denke, dass die Mutter und ich, also die Mutter der Kinder und ich, denen gute Werte mitgegeben haben, beide aus dem jeweiligen Elternhaus etwas mitgeben konnten. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz und das ist eigentlich das Wichtigste in meinem Leben.
Was nimmst du dir vor? Was möchtest du noch schaffen als Geschäftsführer, auch in deiner beruflichen Karriere? Wo willst du hin?
Also erstens einmal das Unternehmen weiterhin so erfolgreich führen, so wie es der Vorgänger gemacht hat auch. Und gemeinsam mit meinem Kollegen oder mit meinen Kollegen das Unternehmen weiter wachsen zu lassen, zu stabilisieren, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit Sicherheit zu geben. Wir haben über 1000 Mitarbeiter, wo 1000 Familien dranhängen. Und denen auch das Gefühl zu geben, quasi, dass man gut wirtschaftet, dass sie über Jahre hinweg bis zur Pension bei uns bleiben können und das auch erfolgreich und dort auch gutes Geld verdienen, damit sie eben auch in ihrem Leben was erreichen können. Das wäre eigentlich mein Ziel.
Allerletzte Frage, was bedeutet für dich persönlich Erfolg?
Wenn ich zufrieden bin.
Das ist ein perfekter Schlusswort. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, lieber Wolfgang.
Ich danke dir und danke für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Dienstag geht's weiter mit einer neuen Folge Mittelstands Champions. Ich freue mich sehr, wenn du wieder mit dabei bist. Bis bald.